Ich komme ja vom Lande und da fährt man ziemlich viel Auto. Und etwas, was ihr wahrscheinlich gar nicht mehr kennt, weil jeder Navi hat, ist, ab und zu fahre ich nach Gefühl. Also vor allen Dingen, wenn ich nach Berlin muss. Mein Auto hat also kein Navi und ich habe keine Karte dabei und dann kommt irgendeine Baustelle und die ist nicht ordentlich ausgeschildert. Und dann setzt mein Gefühl ein. Wisst ihr, Autofahrerintuition nennt man das. Ja? Und ihr glaubt nicht, weil ich mein Auto steuere nach Gefühl, was ich schon alles entdeckt habe. Ich habe Stadtteile entdeckt, da wollte ich gar nicht hin. Gott sei Dank hat mich gestern jemand angerufen und gesagt, morgen Marathon. Fahr lieber drumherum. Und ich sag mal, nicht nach Gefühl. Ich bin also heute Morgen nicht nach Gefühl gefahren, sondern genau dahin, wo ich hin wollte, nämlich zu euch. Ich komme ja vom guten Haus. Das ist in der Uckermark. Da, wo es schön ist, wollte ich schon fast sagen. Genau. Also, es heißt doch immer, das Leben ist kein Ponyhof. Aber irgendwie tut es mal ganz gut, eine Weile in Bullerbü zu sein. Und tatsächlich merken wir das. Gestern hatten wir Gulaschkanonenangebot. Da kamen die Leute so aus dem Dorf. Und wir haben einfach da auf unserem Hof zusammen gegessen. Und die Leute saßen und entspannten und ach, war einfach schön, einfach so zu essen. Kürzlich war ein Hauskreis von euch bei uns und da haben wir tatsächlich einen Eindruck, Leute entspannen und es tut ihnen gut und irgendwie ist es schön. Für mich oder uns, die wir dort wohnen, ist dieser schöne Ort gleichzeitig auch geistlich ein Kampffeld. Und trotzdem kenne ich das sehr gut, diese Sehnsucht, ja vielleicht würde ich nicht sagen Bullerbü, aber so Urlaub für die Seele, Abstand von der Welt, die so ist, wie sie ist. Das tut einfach mal gut. Ich glaube, in uns steckt immer noch die Sehnsucht nach dem Paradies. Am Anfang in der Bibel, da steht doch, dass Gott den Menschen aus dem Garten Eden hinausgewiesen hat. Er treibt den Menschen hinaus und dann stellt er flammende Cherubim davor. Also, Schott ist dicht, der Weg nach Eden ist zu, die heile Welt ist Vergangenheit. Und für Adam und Eva beginnt also eine bittersüße Erinnerung und eine Sehnsucht. Und dann beginnt mit Kapitel 4 in der Bibel, falls ihr habt, lest mit, beginnt das, was wir als Weltgeschichte beschreiben. Die Welt also, in der wir leben. Und die Bibel erzählt mit ganz knappen und schlichten Worten, wie es in unserer Welt aussieht und wie es da so zugeht. Und sie tut das nicht theoretisch, nicht so deutsch in drei Punkten, sondern indem sie eine Geschichte erzählt. Und in dieser Geschichte spiegelt sich sozusagen das große Ganze. Und wenn es klappt, erkennst du dich auch darin. Und deine Umwelt. Und darum müssen wir ganz genau lesen und forschen und hinschauen. Und von diesen wenigen Worten lese ich jetzt mal die ersten, die ihr auch vor euch habt. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain. Heißt übersetzt Gewinn. Und sie sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel. Übersetzt so viel wie Nichtigkeit, Hauch. Seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. da ergrimmte Kain sehr. Und er senkte finster seinen Blick. Das Erste, wenn ich das lese, ich werde ein bisschen irritiert. Und zwar, was soll denn das? Warum schaut Gott den einen an und den anderen nicht? Verstehe ich nicht. Also ich habe da ein gewisses Unverständnis, weil hier auch kein Grund genannt wird. Einfach so, das kann doch Gott nicht machen, oder? Also, wenn wir nochmal lesen, scheinbar ist alles ganz parallel, das gleiche Elternhaus. Zwei Kinder geboren, gleiche Eltern, gleiche Bedingungen. Beide haben wichtige, grundlegende Berufe, die sie ausüben, also Bauer und Hirte. Beide gehen zum Gottesdienst. Sie opfern, sie lassen es sich etwas kosten. Sie geben Gott etwas, was mit ihrer Arbeit zu tun hat. Kain die Früchte des Ackers, Abel von seinen Schafen. Und was wir auch erfahren, zum ersten Mal seit dem Garten Eden in dieser Welt gibt es ein neues Beziehungsfeld für den Menschen. Nicht nur Mann und Frau, sondern es gibt Geschwister. Es gibt Brüder und Schwestern. Der Unterschied zu Kollegen und Freunden ist ja, das ändert sich nicht. Also selbst wenn wir uns entfernen und der eine dies macht oder der andere, bist du immer noch Bruder oder Schwester. Also für mich persönlich, ich fand meine Geschwister immer einen echten Schatz. Ich habe sie gern gehabt, mit meinem Bruder nie gestritten und sowas. Tatsächlich gab keinen Anlass mit ihm. Aber nun ist mal in dieser Welt die Urharmonie etwas weg. Und darum in einer Welt, die nicht heile ist, ist der Bruder und die Schwester auch eine Störung. Eine Konkurrenz, eine Last, eine Bedrohung und manchmal eine Zumutung. Und ich höre noch den Originalton von vielleicht Kindern, der stört mich. Der nimmt mir was weg. Oh, der ist lästig. Der haut mich. So, also so beginnt das ja etwa. Und wenn wir genau darauf achten zu lesen, dann beginnen wir vielleicht was zu ahnen. Hier wird was beschrieben, was so tausendfach in der Welt sich wiederholt, nämlich die Eva. Die bringt einen Sohn zur Welt, Kain, so habt ihr ja gelesen. Und damals hatten ja Namen immer auch eine Bedeutung. Und wir hören in Namen auch, wie die Eltern sie gesehen haben. So, haltet euch das mal kurz vor Augen. Also, wie sieht Eva den Kain? Gewinn, ich habe einen Mann erworben mit Gottes Hilfe. Also man kann schon ein bisschen den Stolz heraushören, ne? Die Freude. Wow, der ist mir gelungen. Das ist der Gewinn, der Hauptgewinn. Und dann gibt es noch eine Geburt für Eva. Da kommt also noch einer. Und dieses Kind wird genannt Abel. So viel wie Hauch, Nichtigkeit. Was bedeutet nichtig? So viel wie nicht wichtig. Also ich weiß nicht, was Eva da genau in Abel gesehen hat, aber wenn ich mir das vorstelle, heißt das, der eine ist sozusagen der Erste und der Nächste ist die Null? Das würde jetzt Informatikern gefallen, genau. Also es kommen keine weiteren Kommentare, keine weiteren Freudenbekundungen. Warum werden eigentlich Kinder nicht gleich geliebt? Weil unsere Herzen nicht heile sind. Und weil wir persönliche Neigungen und Sympathien haben in dieser Welt, die ist, wie sie ist. Und unsere eigenen tiefsten Schmerzen und Bedürftigkeit und Sehnsüchte, die haben, leider ist das so häufig, mit Eltern zu tun. Mit Eltern, die uns nicht so geliebt haben, wie wir es gebraucht hätten oder es auch nicht konnten. Kain und Abel, da ist also der ewige Erste und der Unwichtige, der Gewinner und der da auch noch mitmacht, der Privilegierte und der Niemand, der Erstgeborene, und in der Gesellschaft steht dem ja immer die Nachfolge zu, die Führung, die Anerkennung steht dem zu, das Haupterbe. Und dann gibt es noch später Geborene, die dürfen ihm auch zu Nutzen sein. Es geht in dieser Welt nicht gerecht zu. Und wer so aufwächst wie der Kain, der kann das schon verinnerlichen. Ne? Alle Welt dreht sich um mich. Und das hat gefälligst auch so zu sein. Alle haben mich und meine Bedürfnisse zu achten, so ein Pascha, so ein kleiner, ne? Alles dreht sich um den, und die Schwächeren wie Abel. Und Kain würde behaupten, das steht mir auch zu, weil ich will und weil das so ist. Also man kann auf die Art auch kleine Tyrannen heranziehen. Und so läuft das also im Kleinen und im Großen. Ganze Völker denken wie Kain. Wir sind die Ersten. Und alle Kleineren haben gefälligst, uns zu liefern, zu dienen. Und wenn die aufmucken, müssen sie weggemacht werden. Wir hatten schon immer die Herrschaft. Wir waren die Besseren, die bessere Rasse, die Herren. Und Gott, wie agiert er in einer Welt, die so schräg tickt? Gott macht da nicht mit. Er gewährt dem Kain interessanterweise keine Anerkennung, sondern er blickt den Abel an. Er ist frei, den einen anzunehmen und den anderen zu verwerfen, den Großen klein und den Kleinen groß zu machen. 1. Korintherbrief, das hat Paulus mal zusammengefasst. Gott hat sich vielmehr in der Welt die Einfältigen und Machtlosen ausgesucht, um die Klugen und Mächtigen zu demütigen. Er hat sich die Geringen und Verachteten ausgesucht, die nichts gelten, denn er wollte die zu nichts machen, die in der Welt etwas sind. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Gott wendet sich dem Zweiten zu, er schenkt ihm Gnade. Und vielleicht hören es viele, die auch wie Abel so Repräsentanten der zu kurz gekommenen sind. Kain aber kocht, also vor Wut. Er blickt finster zu Boden, das heißt, seine Haltung verändert sich. Das ist ja mit Gefühlen, ne? Gefühle, die ich so ausbaue und pflege und sowas, die verändern auf einmal eine Körperhaltung, einen Blick. Er guckt nicht mehr offen zum Himmel, und er würdigt seinen Bruder keines Blickes mehr. Man könnte jetzt nochmal überlegen, Mensch, wenn beide so gottesdienstlich waren, nochmal hinschauen, dann würde man vielleicht auch eine Feinheit sehen. Einen kleinen Hinweis, der Abel hat ja ein Lamm geschlachtet, könnte Sinnbild für Sühne und für Christus sein. Und es wird ein feiner Unterschied genannt. Kain opfert Früchte seines Feldes, und bei Abel heißt es, er opfert, wenn man es gleich formulieren würde, Schafe. Aber da heißt es, er opfert die Ersten, sozusagen die Kains unter seinen Schafen, die Besten. Und von denen wiederum das Beste, das Fett. Und ich glaube, das ist die Haltung von Abel, das Beste möchte ich Gott geben. Und er tut das offensichtlich von ganzem Herzen. Da zeigt sich doch ein bisschen auch was an einer Haltung. Es gibt das ja, ne? Das ist ja das Bezeichnende auch an dieser Geschichte, das gibt es ja auch bis heute. Ne? Du kannst ja eine Kollekte einlegen und auch wie Kain ein Gebet sprechen, aber es gibt einen Atheismus, den kann ich auch am Altar Gottes praktizieren. Du kannst im Gottesdienst sitzen, und du drehst dich ununterbrochen nur um dich selbst. Du kannst während des Lobpreises mitsingen und in deinem Inneren geht ein Wolf um. Ich schaue finster auf die Schwester, die genau die Aufmerksamkeit von dem Mann bekommt, den ich gerne hätte. Oder ich bin eifersüchtig, weil der Bruder so gesegnet ist und mehr Likes in der Gemeinde bekommt, mehr Zuhörer, mehr Einnahmen hat als ich. Das ist unter Pastoren eine Gefahr, ne? Und deswegen kann ich den nicht ausstehen. Davon, glaube ich, spricht Jesus, wenn er sagt, wer mit seinem Bruder so zürnt, also aktiv diesen Zorn betreibt. Ich habe schon öfters in den Gesprächen eine vorwurfsvolle Frage gehört. Warum greift Gott in dieser Welt nicht ein? Ich weiß nicht, ob euch sowas schon mal begegnet ist. Wäre eine Möglichkeit, Nina. Warum greift Gott nicht ein in dieser Welt, in all das Böse? Die Geschichte von Kain und Abel gibt uns eine Antwort. Kain ist erbost und er wird richtig böse und Gott greift ein. Ganz am Anfang von der Bibel heißt es schon, Gott greift ein, indem er Kain anspricht. Deswegen habe ich auch das über die Predigt geschrieben. Eigentlich wollte ich euch in Sicherheit wiegen. Keiner wird angesprochen. Aber wenn ich es ein bisschen anders betone, Kain, er wird angesprochen. Bevor also etwas Schlimmes geschieht, beginnt Gott zu sprechen. Und er wendet sich an Kain. Da habe ich doch gerade eben noch gedacht, Gott sei unfair. Kain wird angesprochen. Gott spricht Kain an. Und wir hören die erste Offenbarung, die Gott in eine Welt gibt, die nicht mehr heil ist. Und die ist ein Hammer. Ich sage das deswegen, sie ist ein Hammer, weil sie nicht dem Menschenbild entspricht, das die Kultur prägt, die uns umgibt. Es gibt einen gravierenden Unterschied zu dem Menschenbild, das Gott vom Menschen hat. Wir sind von einer anderen Kultur umgeben. Der Herr spricht zu Kain. Und das Erste, was er sagt, ist, warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Blick gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht handelst, erhebt er sich. Handelst du aber nicht recht, dann lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Warum bist du zornig? Das ist übrigens eine gute Frage. Vor langer Zeit habe ich meine Predigt gehalten über meinen Zorn. Also ich war ja viele Jahre, kannte ich das ja gar nicht. Ich wurde ja nicht zornig und ich war auch nicht zornig. Und dann musste ich wegen Erschöpfungsdepression in die Klinik. Und dann hat es der Chefarzt geschafft, zu entdecken, wie viel Zorn trotzdem da ist. Aber ich wusste ja, das ist nicht gut. Und deswegen gab es das nicht. Und danach wusste ich gar nicht mehr hin, wohin mit meinem Zorn. Also, war gar nicht so schön. Aber die Frage ist gut. Interessanterweise, die erste Frage, die Gott stellt, geht nach deinen Gefühlen. Mit den Gefühlen ist das ja so eine Sache, ne? Also, wir leben in einer Welt, in der wir voller verschiedenster Gefühle sind. Und bei den Gefühlen ist das schnell so, die machen sich an genau dem fest, der diese Gefühle ausgelöst hat. Manchmal fixieren sie sich an dem, der die Gefühle ausgelöst hat. Aber die Frage Gottes löst sozusagen die Fixierung, denn Kain dachte, Abel ist der Auslöser meiner Gefühle. Der ist das Problem meines Zorns. Aber die Frage Gottes richtet sich nach innen. Warum bist du zornig? Das heißt, die Aufforderung, geh mal nach innen. Geh mal in dich. Löse mal diese Fixierung von Abel und schau mal nach. Das Erstaunliche an dieser Stelle ist also, dass Gott die Gefühle sozusagen nicht dämonisiert und nicht sagt, die dürfen nicht sein, sondern nimm sie wahr. Geh denen mal auf den Grund. Und interessanterweise finde ich auch, dass er da noch mehr dazu sagt, nämlich wir haben ganz viele Gefühle und das ist auch eine natürliche Reaktion, aber du bist nicht deine Gefühle. Das ist noch nicht deine Identität. Sondern diese Gefühle sind Signalgeber. Und auf diese Signale gilt es zu achten und sie wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Sie signalisieren, da passiert etwas. Und sie sind Antreiber. Und da ich so bin, wie ich bin, treiben Gefühle eben nicht nur das Gute, sondern auch das Unheile in mir an. So, wenn also Gefühle enorme Kräfte haben und eben alles in mir antreiben, dann gibt es jetzt offensichtlich zwei Möglichkeiten, zwei Tendenzen, die Gott beschreibt. Wenn du so und so handelst, wenn du planst und sowas, wenn du recht tust, wenn du fromm bist, heißt es in einer Übersetzung, dann kannst du aufrecht gehen. Es kommt Gutes. Wenn du aber nicht, es gibt also zwei Möglichkeiten, zwei Tendenzen, die wir in dieser Welt haben. Und jetzt kommt die Warnung. Jetzt kommt zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte der Begriff, den Gott hineinbringt. Sünde. Und interessant ist, dass Gott dafür eine Beschreibung wählt. Ihr müsst euch ja vorstellen, Adam und Eva kamen gerade noch aus dem Paradies. Das heißt, da lag der Löwe und er war zu streicheln. Und es war flauschig mit ihm. Weißt du, und dann fütterst du ihn morgens, weiß nicht, vielleicht mit Müsli oder so. Und es ist einfach nett. Aber auf einmal ist das anders. Jenseits von Eden. Da gibt es Wesen, die vor deiner Tür lauern und du musst dich vor ihnen hüten. Da gibt es Wesen, die dir auflauern, sich verstecken, weil sie dich schlagen und fressen wollen. Da hat sich was verändert. Und genau diese Erfahrung nimmt Gott und gebraucht es als ein Bild, um Kain etwas verständlich zu machen. Vor deiner Tür, nicht Abel, vor deiner Tür lauert etwas. Und dieses Etwas ist nicht nur eine Übertretung, sondern da ist eine Dynamik. Das ist wie ein Wesen, das nach dir Verlangen hat. Und zwar will es dich fressen. Und manche kennen das. Manche wissen, zum Beispiel Bitterkeit, die frisst sich in dich rein und die frisst dich auf. Eifersucht, Neid, das hat einen Fresscharakter. Und je länger, je mehr wirst du auf einmal davon immer voller und voller und es packt dich und irgendwann bist du gar nicht mehr frei. Aber am Anfang gibt es noch die Chance. Und das ist auch interessant, dass Gott nicht sagt, ja, das ist ein Verhängnis, sondern er sagt, herrsche über sie, bevor die Sünde Gewalt über dich gewinnt, bevor du sie pflegst und hätschelst, ihr die Tür öffnest und ihr Raum gibst, sie ernährst, vielleicht sogar über lange Zeit, dann auf einmal kommt es, dass du gar nicht mehr rauskommst. Und wenn sie dich hat, und erstmal antreibt, dann kommst du in eine Dynamik, ihr kennt das, Teufelskreise. dann hast du etwas getan, ich habe gelogen, dann muss ich leider täuschen, dann muss ich dem Nächsten etwas vorspielen und es wird immer größer und größer und größer. Herrsche über sie. Keiner wird angesprochen. Keiner wird es hören. Keiner wird es ausbaden. Das könnte man jetzt auch ein Zuspruch sein, aber ihr habt inzwischen schon gelernt, anders zu hören. Gott warnt den Kain. Er erklärt ihm, worauf er in dieser Welt, in der nun einmal das Böse mitmischt, worauf er achten muss. Achte interessanterweise nicht zuerst auf den Bruder, dieses andere Volk oder was weiß ich. Pass auf deine eigene Tür auf dein Herz. Und pass auf diese Macht auf, die sich deiner bemächtigen will. So ist das mit der Sünde, sagt Gott. Noch bist du frei. Und jetzt haben wir ganz interessant, Gott wendet sich ja dem Kain zu. Gott spricht mit Kain. Wir können mal eins weiter. Ja. Kain, er wird angesprochen. Das heißt also, es ist Gottes Zuwendung, wenn er Kain anspricht. Es ist Gnade, wenn Gott seinen Menschen Offenbarung gibt. Und es ist Liebe, wenn er uns vor der Gefahr der Sünde warnt. Keiner wird hören. Es fragt sich nur, wann. Kain scheint nichts zu hören. Es ist auch schwierig, beim Thema Sünde zuzuhören. Und es ist schwierig, das sage ich aus eigener Erfahrung, überhaupt nur schon den Zorn anzugucken, der in mir ist. Das sind so diese ganzen Keller, in die man nicht so gerne geht. Es sind die Bereiche, die man nicht gerne anschaut. Aber meines Wissens ist bei fast bei jeder Persönlichkeit irgendwas unterkellert. Es ist ja unsere Not und Kains Not. Um auf diese Gefahr zu achten, müsste ich ja auf diese Worte hören. Und das heißt, müssten Menschen heute dem vertrauen, der sie anspricht. Und das ist genau das Problem. Gott greift ein und er spricht Menschen an, auch die, die ihn ignoriert haben. Aber ich müsste ihm ja vertrauen, wenn er etwas da über Sünde und meine Probleme und meinen Zorn sagt, damit ich höre und damit ich mich dieser Dunkelheit stelle. Wir haben gehört, herrsche über sie. Warum bist du zornig? Nicht Gott braucht die Antwort. Er weiß das schon. Ich brauche die Antwort. Ich muss dem nachgehen. Nun hat Kain das Tier vor der Tür hineingelassen und hat es gefüttert. Und aus dem Zorn wird irgendwann Hass und Bitterkeit. Und irgendwann wird aus dem Kain, aus dem Bruder, ein Raubtier. Er wird hinterhältig. Das nächste ist, komm, sagt er zu seinem Bruder. Er guckt ihn zwar nicht mehr an, jetzt geht es einen Schritt weiter. Ich glaube, ich habe da was überschlagen eben, was schon eben war. Der Kain redet mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. So, jetzt ist also aus seinem Arbeitsplatz ein Tatort geworden. Und aus seinem Handwerkszeug wird eine Mordwaffe. Und das Ganze beginnt mit dem Satz, komm, gehen wir doch mal raus. Ich habe mich gefragt, oder vielleicht die Frage an dich, würdest du dich von Gott von deinem Zorn abbringen lassen? Ich meine, normalerweise gehen wir davon aus, dass unser Zorn gerechtfertigt ist. Und auf meinen Zorn habe ich auch recht, denn der hat ja seine guten Gründe. Würdest du dich von Gott von deinem Zorn abbringen lassen? Würdest du ihn noch hören können, wenn du zornig bist? Man denkt ja bei der eigenen Empörung immer, das ist aber ganz richtig so. Nun ist Kain zu einem Täter geworden. Er hat seinen Bruder erschlagen und jetzt kommt das zweite Mal, Kain wird angesprochen. Man könnte sagen, keiner wird erneut angesprochen. Kain. Ja, und Gott fragt ein zweites Mal eine Frage, wiederum eine richtig starke Frage. Wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Wo ist er? So, ich habe immer in einem Zug weitergelesen, aber die Frage steht erstmal für sich. Und jetzt müssen wir uns mal kurz einen Prozess vorstellen. Kain ist zum Mörder geworden und wiederum spricht Gott ihn an. Es kommt kein Blitz vom Himmel, keine tonnenschwere Felsplatte fällt auf Kain und macht ihn zu einer Kakerlake, sondern er wird zum zweiten Mal angesprochen. Ich finde das erstaunlich gnädig. Und diese Frage beinhaltet eine ungeheure Chance. Die habe ich vorher nie so richtig wahrgenommen. Denn diese Frage bedeutet, Kain, ich gebe dir die Chance, mit mir, Gott, ins Reine zu kommen. Stell dich der Wahrheit, komm aus der Lüge raus. Komm von deinem Weg runter und stell dich der Finsternis, die du verbreitest. Und antworte Gott doch. Aber wie ist das, wenn man sich erstmal verrannt hat und wenn man seinen Zorn kultiviert hat, dann fällt es ja noch schwieriger umzudrehen. Denn jetzt ist das Kind ja schon mit dem Bade ausgeschüttet. Jetzt ist es in den Brunnen gefallen. Bringt es denn jetzt noch was umzudrehen? Nach Gottes Ansicht schon. Aber du musst dich der Konfrontation stellen. Wo ist dein Bruder? Komm und antworte darauf. Und wiederum ist es so, Gott muss nicht informiert werden. Ich muss mich meiner Lüge stellen und meiner Wirklichkeit. Und ich sehe in dieser Geschichte, wie Gott mit einer Menschheit umgeht, die ihn ignoriert und seine Stoppschilder missachtet. Eine Menschheit, Menschen, die erneut angesprochen werden. Und wenn wir sie nur sehen würden, diese zweite Chance. Wiederum, wie kam ich drauf, dass Gott unfair ist? Gott wendet sich zweimal Kain zu. Er redet mit ihm, wie es Kain braucht. Nur Kain hat gar keine Lust, mit Gott zu reden. Kain wendet sich gar nicht dem Gott zu, der sich ihm gnädig zuwendet. Kain wählt die Gottlosigkeit. Er will nicht mit Gott ins Reine kommen und vor allem auch nicht mit sich selbst. Auch wenn jetzt noch Zeit wäre. Nee, Kain ähnelt jetzt als nächstes eher so einem zynischen Komödien. Denn seine Antwort ist ein Sprachspiel. Erstmal sagt er das, was, ich wollte schon sagen Politiker, aber das stimmt nicht. Ich glaube, ich bin da genauso gut drin. Keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Wer ist mein Bruder? ich weiß nicht, wovon du redest. Also das ist ja so das Beliebteste. Ich habe nichts gesehen. Der Bruder, die Schwester, die in Gefahr geraten sind, die vielleicht bedroht wurden, ganz schnell weggeguckt, damit ich mir nicht Gedanken darüber machen muss, dass Leute in Gefahr geraten. Und wenn ich gefragt werde, ja, habt ihr es nicht mitgekriegt? Nee, ich habe nichts gesehen. Weil ich es nicht sehen wollte und mich ganz schnell abgewendet habe. Kain bricht die letzte Brücke ab, obwohl er erneut angesprochen wird. Er sagt, sollte ich eines Hirten Hüter sein? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich auf ihn aufpassen? Na, komm, bleib mir und so weiter. Kain hat ein stolzes Gewissen und hat die zweite Chance in den Wind geschlagen. Ich habe manchmal gedacht, ich glaube, bis dahin hatte Kain sogar ein gutes Gewissen. Ich weiß nicht, das ist ja vielleicht bis heute so, dass manche Leute, die andere beseitigen oder umbringen, sagen, ja, also er oder ich. Oder dass man sagt, ja, das musste, das ging nicht anders. Vor einigen Wochen kam zu uns, kriegten wir Kontakt mit einem Afghanen, der Christ geworden ist, gehört zu den Stämmen in Afghanistan, die eher so ein bisschen untergebuttert werden. Und der hatte von seiner Bekehrung zu dem Messias sozusagen erzählt, ein Interview gemacht. Und das ist nun im Internet leider auch auf Dari. Und er ist ins Flüchtlingsheim in das Zimmer mit den anderen Afghanen gekommen. Das sind nun alles Pashtun. Und das ist eine Kultur, die reagiert sehr stark darauf, wenn sie beschämt werden. Und dort gehört es zum guten Ton, dass jemand, der den Stamm sozusagen beschämt, beziehungsweise der den Islam in Verruf bringt oder schädigt, dass der erst unter Druck gesetzt wird, dass er das gefälligst lässt und zurückkehrt. Und wenn nicht, muss er beseitigt werden. Das ist nicht sozusagen verwerflich, sondern das gehört zum guten Ton. Und diese Kultur wirst du nicht einfach los. Ich erzähle das deswegen, weil auch dort Leute das mit bestem Gewissen und mit Empörung tun. So wie ein Saulus auch empört meinte, das Richtige zu tun. Und dann spricht Gott ein drittes Mal. Und diesmal ist seine Frage eigentlich ein Entsetzen. Was hast du getan? Wisst ihr, Gott redet einmal zu uns und er warnt, gerade wenn wir vielleicht stolz sind. Er redet ein zweites Mal, wenn wir uns schon verstrickt haben und sagt, wo ist dein Bruder? Und dann redet er ein drittes Mal und keiner wird es hören. Kain, er wird es hören. Beim dritten Mal ist das Gericht. Dann offenbart Gott uns, wohin das führt, was wir geplant und gelebt haben. Und Gott sagt, und das macht ihm keine Freude, sondern er entsetzt sich drüber, was hast du getan? Und jetzt wird auf einmal deutlich, wie unsinnig dieses ganze Unterfangen ist, den Bruder zu beseitigen zu wollen. Von Gott hat er ihn nicht trennen können, denn das Blut Abels schreit unablässig zum Himmel. Und ich habe gedacht, was muss das für eine Geräuschkulisse beim Vater im Himmel sein? Stellt euch mal vor, das ganze Blut, das in Europa auf Äckern verbracht wurde, wie kann überhaupt noch ein Hektar Frucht bringen? Ich habe gedacht, was für ein Geschrei in Gottes Ohren. Und er stopft sie sich nicht zu, sondern er hört es. All die Abels, all die anderen, unablässig. Und Gott wird zum Fürsprecher für die, die nicht selber den Mund auftun. Und vergessen sind sie überhaupt nicht. Es schreit zum Himmel. Und dann sagt Gott zu Kain, was hast du getan? Jetzt wird dein Arbeitsplatz dir keine Früchte mehr bringen. Jetzt hast du alles zerstört, was eigentlich noch in Ordnung war. Jetzt bist du unstet und flüchtig. Und er lässt ihn am Leben. Wieder ein Stück Gnade und trotzdem, Kain hat sich entschieden, ohne Gott. Ich will ihn nicht hören und Gott lässt ihn leben in der Gottesferne. Und diesmal, das bedeutet Gericht, muss Kain hören. Und keiner wird es ausbaden. Kain, er wird es ausbaden. Ich wollte euch eigentlich mit diesem Thema ein Stück in Sicherheit wiegen, bei diesem schwierigen Thema Sünde. Also keiner wird angesprochen, keiner wird hören, keiner wird es ausbaden. Es heißt dann am Schluss noch, dass der Kain ja durchaus ein Schaffer war, ne? Der ist nicht nur einfach abgehauen, der hat eine Stadt gegründet und seine Nachkommen wurden dann Metallbauer und Kulturschaffende und all sowas. Also ist es die Entwicklung einer Menschheit ohne Gott. Die ist durchaus prägend. Und jetzt erst begreift Kain, wo er alles zerstört hat, auch wenn das Leben kein Ponyhof mehr gewesen ist, wie viel ihm doch erhalten geblieben war eigentlich, auch jenseits von Eden. Es ist verrückt mit uns Menschen. Wir können mit unserem Handeln manchmal uns einen Vorgeschmack der Hölle schaffen. Und dabei hatten wir so viel Gutes. Aber wir waren blind, weil wir durch Gefühle und durch innerlich fixiert waren auf ein Problem. Kain hat sich so einen Vorgeschmack geschaffen. Und jetzt erst begriff er, er hatte immer noch Heimat vorher. Er hatte Eltern, er hatte Geschwister, einen Bruder. Es gab Vertrauen, es gab eine Arbeit, die Früchte trägt. Ja, er musste schuften. Und es gab einen Gott, der sich ihm zuwendet. Und all das hat er abgebrochen und hat er jetzt nicht mehr. Und jetzt begreift er auch, dass sein Bruder Abel nicht nur eine Zumutung, sondern sogar ein Geschenk Gottes war. Dieses Geschenk, das malte ihm vor Augen, was auch möglich ist, dass du auch mit Einschränkung und benachteiligt in diesem Leben schon einen Vorgeschmack des Himmels erleben kannst. Denn Abel hat schon im Angesicht des gnädigen Gottes gelebt. Und ich vermute, er war zufrieden. Und er hatte Frieden. Er hatte einen gnädigen Gott. Und Abel hatte die Gewissheit, ich habe sogar etwas zu geben. Das Beste, was ich habe. Und ich glaube, das hat ihn glücklich gemacht. Er hat einen Vorgeschmack des Himmels erlebt. Deswegen, damit will ich enden. Solltest du mit starken Gefühlen kämpfen und hast die Sorge, dass da so wie etwas vor deiner Tür ist, was schon begonnen hat, dich anzufressen. Weißt du, manchmal ist das eine Hilfe, mit einem Bruder oder Schwester zu beten und zu sagen, du, ich kämpfe da. Wenn du merkst, etwas hat dich doch angesprochen, obwohl ich sagte, keiner wird angesprochen, bete doch mit jemand drüber und sprich es vielleicht auch aus. Es gibt in diesem Messias, in Christus, eine unglaubliche Kraft für eine Welt, die sich verstrickt und verwickelt hat und verrannt hat. Eine Macht, die sogar aus Teufelskreisen befreit. Es gibt in Christus eine Zusage, dass da Vergebung ist und dass auch Lösung da ist, wo wir uns verstrickt haben. Und auch das darf geschehen. Auch da tut es manchmal gut, ich darf mich jemand offenbaren. Es gibt einen Gott, der sich dir zuwendet. Und er liebt dich, auch wenn er dich warnt. Und es ist seine Liebe, wenn er dich konfrontiert. Denn das ist deine Chance. Amen.